Es ist wieder Karfreitag. Wieder so ein Karfreitag. Die einen sagen, das ist der höchste Feiertag der Christen. Den anderen ist er eher unangenehm, sperrig, dunkel, undurchschaubar. Ich gehöre deutlich zur ersten Fraktion. Das Doppelfest von Karfreitag und Ostern ist für mich das wichtigste Fest der Christenheit. Aber ich gebe zu, dass dieser Tag theologisch so unglaublich dicht aufgeladen ist, voller Anspielungen, voller Symbole, die sich nicht automatisch erschließen. Es gibt so viele Bilder und Deutungsversuche für den Tod von Jesus in der Bibel. So viele Aspekte, die beleuchtet werden können. Aber das macht es spannend. Glaube wird nie langweilig. Ich glaube, ich könnte mein Leben lang am Karfreitag immer wieder predigen und wäre trotzdem noch nicht fertig, ihn in seiner ganzen Fülle zu erklären. Wir wollen heute bewusst eine Tradition in den Vordergrund stellen, in der Jesus ganz bewusst seinen Abschied gefeiert hat. Die Erlösung in der Exodus-Tradition. Jesus sagt selbst, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Das ist wieder eine so dieser Stellen, die ich deswegen so mag, weil da etwas von den Emotionen, von Jesu Leidenschaft aufblitzt. Ich habe mich sehr danach gesehnt. Für Jesus ist das Leben und auch das Sterben nicht einfach ein Plan, den er verfolgt. Es heißt ja in der Bibel immer wieder, dass Gott das im Voraus so geplant hat. Aber Jesus ist nicht ein Roboter, der diesen Heilsplan abarbeitet. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das blitzt immer mal wieder so auf, so auch hier. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Das war ihm ein Anliegen, das war ihm wichtig. Warum ein Passamahl? Sie haben doch oft zusammen gegessen. Sie haben auch bestimmt oft gemeinsam gefeiert. Jesus schließt mit diesem bewussten Feiern des Passamahls bewusst seinen Tod an diese Tradition des Auszugs von Ägypten an. Ihr kennt die Geschichte. Das Volk Israel war gefangen in Ägypten, versklavt. Und Gott wollte es in die Freiheit führen. Der Pharao, der König von Ägypten, hat gesagt, nein, ihr bleibt hier. Und Gott hat 10 Plagen geschickt. Und die letzte war die schlimmste. Wenn ihr mein Volk nicht ziehen lasst, dann kommt ein Todesengel und wird alle Erstgeburt von Mensch und Tier von eurem Volk umbringen. Das ist der Hintergrund. Und wir haben vorhin in der ersten Lesung die Geschichte gehört, wie Gott zu den Israeliten sagt, ihr sollt in dieser Nacht feiern. In dieser Nacht zwischen Sklaverei und Verfolgung sollt ihr ein Lamm schlachten, einen Festtagsbraten. Aber nicht als üppiges Festgelage, sondern in Eile, reisefertig, in Hast. Denn danach geht's gleich los. Und verbunden mit dieser Feier war eine besondere Symbolhandlung. Das Blut der Lämmer sollte das Volk Israel außen an seine Türen streichen und der Todesengel wird an den Türen vorbeigehen, wo das Blut des Opferlammes hingestrichen ist. Es folgen direkt an diese Stelle die Einsetzungsworte unseres Abendmahls. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, schließen wir uns auch in diese Tradition an. In die Tradition des Auszugs aus Ägypten, in die Tradition des Blutes des Opferlammes, in die Tradition dieses letzten Passamahles, des Abendmahls von Jesus. Warum das Ganze? Jesus knüpft ganz bewusst an diese Stelle an. Und es ist die gleiche Bewegung: Gefangenschaft, Opferblut und der Weg in die Freiheit. Jesus sagt ja auch im Abendmahl: Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Ich gebe mich völlig für euch hin. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, ist es ein Jammer, dass wir es heute nicht machen. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann stellen wir uns selber mit hinein. Das ist nicht nur eine Symbolhandlung, sondern dann wenden wir auf uns an. Jesus ist damals für uns gestorben. Er ist das Opferlamm, dessen Blut den Todesengel vor unserer Tür fernhält. Todesengel. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Das hört sich ein bisschen nach Fantasy an. Die Realität ist aber das. Paulus schreibt es knallhart, wir hören das später noch im Römerbrief: Der Lohn, die Folge der Sünde ist der Tod. Die kommt, der kommt. Und wie bei den Israeliten nachts der Todesengel durchs Land gezogen ist und die Erstgeborenen getötet hat, ein schreckliches Bild, so fordert auch die Sünde eigentlich unseren Tod. Keiner, so schreibt auch Paulus, kann vor Gott bestehen. Alle Menschen sind Sünder und haben als Lohn dafür den Tod verdient. Und Jesus hat für uns sein Blut vergossen. Er ist das Opferlamm. Und wenn wir das nicht nur uns daran erinnern, sondern für uns selber wahrnehmen, wenn ich sage, ich glaube daran, dass du, Jesus, für mich gestorben bist, dann hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Dann hat der Tod keine Macht mehr über dich. Das ist, wie Jesus selber seinen Tod schon im Vornheraus deutet. Interessant übrigens, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bibel so aufmerksam gelesen habt, dass Johannes das anders schreibt. Bei Johannes stirbt Jesus am Tag vor dem Passafest. Wieder ein Grund, warum es spannend ist, dass es 4 verschiedene Evangelien gibt. Aber warum das? Hat Johannes nicht aufgepasst? Nein. Nein, Johannes setzt bewusst einen anderen theologischen Akzent. Nicht, dass Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam das Passafest feiert und sie mit in die Gemeinschaft hineinnimmt und in die Tradition dieses Festes, in die Tradition der Befreiung. Nein, Jesus stirbt nach Johannes am Nachmittag vor dem Passafest. Das war der Zeitpunkt, wo die Passalämmer geschlachtet wurden in den Häusern. Auch Johannes nimmt Bezug auf die Passatradition, aber anders. Johannes betont, was sein Namensbruder zu Beginn von Jesu Wirktätigkeit gesagt haben. Wir haben das in der zweiten Lesung gehört. Als Johannes der Täufer Jesus das erste Mal sieht, sagt er: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist es, was Johannes, der Evangelist, hier in den Vordergrund stellt. Jesus ist das Opferlamm. Jesus stirbt für unsere Schuld. Jesus ist das Lamm, das mit seinem Blut die Menschen rettet. Darauf bezieht sich auch Paulus, wenn er zum Beispiel in 1. Korinther 5 schreibt: Christus wurde als unser Passalamm geopfert. Ein zweites Bild, ein zweites Detail Das Isopor. Hast du dich schon mal gewundert, was das ist? Ich habe es oft genug getan. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände seines Vaters zurück. Auch hier spielt Johannes, der Evangelist, eine Sonderrolle. Ysop macht hier praktisch überhaupt keinen Sinn. Ysop ist ein Gewürzkraut, verwandt mit Majoran und Oregano. Denkbar ungeeignet, um einen Schwamm ein paar Meter in die Höhe zu halten. Bei seinen Kollegen Markus und Matthäus ist es ein einfaches Rohr, auf das der Essigschwamm gesteckt wird. Warum erwähnt Johannes hier also Ysop? Auch hier ist es hilfreich, wenn man die ganze Bibel nimmt und einmal viel weiter vorne schaut. Zum Beispiel in den Anweisungen zum ersten Passafest in 2. Mose 12. Da heißt es nämlich, nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner gehe hinaus bis zum Morgen. Aha, da kommt also der Ysop her. Das Blut des Opferlammes am Passafest wurde mit Ysop-Stängeln an die Türpfosten gestrichen. Dämmert's jetzt? Johannes nimmt wieder direkten Bezug auf das erste Passafest. Das Blut des Lammes rettet vor dem Tod. Übrigens war Ysop auch ein heiliges Kraut, das immer wieder im Zusammenhang mit Reinigungsritualen von Sünde in der Bibel erwähnt wird. Zum Beispiel Psalm 51,9, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Oder 3. Mose 14, und er soll für das Haus zur Entsündigung zwei Vögel nehmen, Zedernholz und Ysop. Ysop ist ein heiliges Kraut. Ysop steht für die Reinigung von Sünden. Das wird in der Bibel auch oft beschrieben, in verschiedenen Ritualen. Eine ähnliche Deutungsspur greift auch der Autor des Hebräerbriefs auf, wenn er schreibt in Hebräer 9, Mose teilte zunächst dem ganzen Volk die einzelnen Gebote mit, wie sie im Gesetz festgelegt sind. Dann vermischte er das Blut der Jungstiere und Böcke mit Wasser, tat Ysop und rote Wolle hinzu und besprengte somit zuerst das Gesetzbuch und dann das ganze Volk. Dann sagte er, durch dieses Blut wird der Bund besiegelt, den Gott mit euch geschlossen hat. Ebenso besprengte Mose mit dem Blut auch das Zelt und alle Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht werden. Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es nichts, was nicht durch das Blut gereinigt werden muss. Es gibt nichts, was nicht durch das Blut gereinigt werden muss. Ich gebe zu, auch nach all den Jahren fällt mir die Vorstellung, durch Blut gereinigt zu werden, schwer. Und das ist auch nicht praktisch gemeint für uns Christen. Da bin ich recht dankbar. Die Opferrituale im Alten Testament sind manchmal etwas schwer nachvollziehbar. Aber es geht hier ja auch nicht um einen praktischen Blutritus, Gott sei Dank. Was hier gemeint ist, wenn es heißt, das Blut des Lammes macht uns rein. Das Blut des Lammes steht hier für das Lamm, für das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen ist. Das Blut des Lammes ist ein Bild für den Tod von Jesus. Und das heißt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kannst du heute ohne Sünde leben. Weil Jesus am Kreuz den Tod auf sich genommen hat, musst du nicht den ewigen Tod als Folge der Sünde sterben. Der Hyssop steht hier also für die Reinigung von Sünden. Und ein drittes Bild, eine dritte Parallele zwischen dem Karfreitag und dem Passafest. Paulus schreibt in Römer 6, ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, der es Gott gefällt. Und hier haben wir die Stelle, die ich vorhin schon erwähnt habe. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Vielleicht ist es ein bisschen schade, dass wir nur wenige Menschen sind, die diesen Vorher-Nachher-Effekt erlebt haben, wie die Gemeinde, zu der Paulus gesprochen hat. Die meisten Menschen, zu denen Paulus hier geschrieben hat, die haben Jesus nicht von Anfang an gekannt, so wie die meisten von uns. Die meisten sind als Kinder getauft und mehr oder weniger ins christliche Leben hineingewachsen. Bei wenigen gibt es dieses Vorher, Nachher, auf das Paulus hier so bezieht. Warum ist das schade? Weil da dieser Effekt von der Befreiung nicht so deutlich wird. Ich bewundere immer Menschen, die sagen, als ich Jesus noch nicht gekannt habe, da war mein Leben ganz anders. Und als ich ihn kennengelernt habe, da habe ich gelernt, wie richtiges Leben geht. Da wurde ich befreit. Das, was Paulus hier beschreibt, vielleicht ist das uns manchmal deswegen ein bisschen weit weg, dieses Gefühl der Freiheit, weil wir die Befreiung nicht so erlebt haben. Weil wir in die Freiheit hineingewachsen sind. Ich bin Gott dankbar dafür. Aber was heißt denn Sklavendienst der Sünde? Denn sündigen? Aber ich finde das Bild, das Paulus hier gebraucht, ganz hilfreich. Wir können uns immer wieder entscheiden und wir müssen uns auch immer wieder entscheiden. Wem will ich dienen? Wie will ich leben? Auch wir, die vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte mit Jesus leben. Genauso wie die, die erst seit kurzem mit ihm leben. Was ist denn die Macht der Sünde? Das sind so theologische Begriffe, die wir verwenden, aber was heißt für dich die Macht der Sünde? Die Gelehrten streiten sich. Für mich heißt das einfach, ich weiß, was gut ist. Ich weiß ganz genau, wie mein Leben aussehen soll, dass es Gott gefällt. Ich weiß, wie sehr Gott mich geliebt hat. Aber es fällt mir manchmal schwer, diese Liebe genauso anderen Menschen weiterzugeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gib die Liebe, die du von Gott empfangen hast, weiter. Dieser Unterschied zwischen Wissen und Handeln. Ich weiß nicht, ob es dir da völlig anders geht, ob dir für dich alles klar ist. Aber das ist für mich die Macht der Sünde. Ich weiß alles. Aber im Alltag entscheide ich mich, meistens unbewusst, doch immer wieder für das Falsche. Ich lebe lieblos. Ich gebe Gott nicht die erste Stelle. Und, mit allen praktischen Auswirkungen. Das heißt für mich die Macht der Sünde. Und die Befreiung aus dieser Macht heißt, dass Jesus mich aber immer wieder wachrütteln möchte. Dass er sagt, hey, ich hab dich lieb. Hast du das überhaupt begriffen? Lebst du daraus? Dann kannst du doch diese Liebe auch bitteschön an andere Menschen weitergeben. Und das Wichtigste, wir sind nicht mehr zum Tod verdammt. Die Macht der Sünde heißt auch, dass sie mich gefangen nimmt. Dass eins zum anderen führt, eine Sünde zur nächsten. Und ich mich immer weiter rein verspinne und am Schluss den Tod verdient habe. Aber Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Das feiern wir am Karfreitag, so schwer das auch zusammenzubringen ist. Das ist die gute Nachricht. Nicht ich muss den ewigen Tod sterben, den ich verdient habe, sondern Jesus ist gestorben und er hat den Tod überwunden, weil er auferstanden ist. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist die Einladung. Das ist die Einladung an Karfreitag, dass das nicht meine Gedenkfeier für ein historisches Ereignis vor 1000, 2000 Jahren ist. Das ist nett. Aber das wäre völlig irrelevant, wenn es nichts mit dir zu tun hat. Karfreitag ist die Einladung an dich. Wenn du das Kreuz siehst, wenn du Jesus am Kreuz siehst, ist das dann eine religiöse Darstellung? Oder ist das Gottes Heil für dich? Und die Frage darfst du dir immer wieder stellen. Und diese Frage reißt den Karfreitag vielleicht auch aus seiner Unverständlichkeit und ja Sperrigkeit heraus. Ist das, was in der Bibel steht, was die Christen feiern, ist das halt ein historisches Ereignis oder ist das dein Weg in die Freiheit? Als Ergänzung noch kurz, das heißt nicht, dass Christen nie wieder sündigen, auch wenn es da Christen gibt, die das sagen. Die Erfahrung zeigt, wie Paulus, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Die Sünde ist noch nicht völlig machtlos, das wäre zu einfach. Wir müssen immer wieder gegen sie kämpfen, aber, wie es so schön heißt, sie hat schon verloren. Sie versucht es immer wieder, uns einzuwickeln. Aber weil Jesus einmal für die Sünde gestorben ist, einmal geopfert ist, hat sie keine endgültige Macht mehr. Das ist die Freiheit. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich finde es interessant, dass im englischsprachigen Raum der Karfreitag Good Friday heißt, der gute Freitag. Denk mal drüber nach. Wie kommt man auf die Idee? An den Tag, an dem Jesus, Gott, stirbt, einen grausamen, qualvollen Tod, den guten Freitag zu nennen. Ich glaube, die Menschen, die das eingeführt haben, die haben es verstanden, dass der Tod von Jesus total schrecklich ist. Seine Qualen, sein Sterben. Aber dass das gut ist für dich, weil Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Weil Jesus das Opferlamm ist. Weil Jesus dir den Weg von der Sklaverei in die Freiheit frei macht. Dazu lade ich dich ein. Der Tod von Jesus schließt an die große Tradition des Auszugs aus der Sklaverei an. Wie damals aus Ägypten in das gelobte Land führt Jesus aus der Sklaverei in die Freiheit. Durch seinen Tod befreit, erlöst uns Jesus aus dem Sklavendienst der Sünde. Und als Befreite dürfen wir uns in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Amen. Wir singen jetzt das als nächstes Lied, eins meiner Lieblingslieder. Ich finde, der Karfreitag hat die schönsten Lieder überhaupt. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. Das ist ein Lied völliger Hingabe. Und das heißt, das, was da geschehen ist, ist nicht nur irgendwas, sondern ich möchte Jesus, dem Mann auf Golgatha, mein Herz geben.